Herzlich willkommen beim Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HBL-Verein bei Gumpenstein. Ich, Andreas Steinwieder, darf heute einen Voraus- und Nachdenker in der Landwirtschaft bei mir begrüßen. Als erster Landwirt in Österreich nutzte Manfred Hohensinner gemeinsam mit seinen Partnern die Kraft der Geothermie zum Beheizen von Gewächshäusern. Das Unternehmen Frutura ist größter Produzent von Obst und Gemüse in Österreich und versorgt täglich bis zu 3 Millionen Menschen. Frutura denkt aber auch an die Nachhaltigkeit und den Artenschutz. Im Bewild-Projekt arbeitet Frutura auch mit unserem Haus zusammen. Lieber Herr Hohensinner, vielen Dank, dass wir gemeinsam auf die Firmenentwicklung schauen können, welche Ziele Sie dort haben und welche Ideen Sie für die österreichische Landwirtschaft konkret haben. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen herzlichen Dank, freue mich sehr über die Einladung.
Herr Hohensinner, Sie haben heute vor der Jugend in unserem Haus schon einen Vortrag gehalten und der war sehr beeindruckend und die Jugendlichen sind Ihnen gefolgt bei diesem Vortrag und Sie haben sehr wertvolle Samen gesät und ich hoffe, es gelingt mir heute auch hier im Podcast einiges mitzunehmen von dem, an dem Sie arbeiten, das Ihr Lebenstraum eigentlich ist. Begonnen hat alles auf einem Bauernhof. Vielleicht können Sie dort auch ansetzen und uns einmal mitnehmen, wie Ihre Firma, Ihr Konzern entstanden ist.
Ja, es hat tatsächlich auf meinem kleinen Bergbauernhof in Böller begonnen, im Naturpark Böller Tal. Und wir haben eine sehr kleine Landwirtschaft. Es waren 11 Hektar Grünland, 7 Hektar Wald und wie gesagt, ich habe 9 Kühe und 15 Stück Jungvieh. Und ich erinnere mich noch ganz gut zurück, oder es hat mich eigentlich sehr geprägt. Wir haben damals das Korn noch per Hand geschnitten. Ich war so 4, 5 Jahre alt. Mhm. Und die erste Aufgabe, was ich so machen musste, was mir meine Eltern aufgetragen haben, was ich da mitarbeiten durfte und war, die Ähren, was auf den Boden gefallen sind, die musste ich aufheben, damit kein einziges Korn verloren geht.
Das ist ein sehr schönes Bild aber auch, oder?
Ja, und das hat mich, wie gesagt, hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet eigentlich, weil einfach diese, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, was wir da ernten dürfen und dass wir mit dem Thema Lebensmittel respektvoll umgehen. Mhm. Und die zweite Erfahrung, was ich da machen durfte, natürlich war es nicht immer so prickelnd, wenn man ständig arbeiten musste, als kleines Kind. Und dann habe ich mich ab und zu versteckt, damit mich meine Eltern nicht finden. Und da haben wir hinterm Haus, mitten in der Wiese, drin einen großen Birnbaum. Mhm. Und wenn das Gras da so hoch war, bin ich da rein, habe ich da reingekretscht und dann habe ich da Verhalten drinnen und dieses Summen, was da um mich herum war, konnte ich damals nicht deuten und das hat mich dann auch immer begleitet. Also und das waren so meine zwei maßgeblichen Kindheitserinnerungen, die was mein ganzes Leben dann eigentlich geprägt haben.
Und der Betrieb war ja relativ klein und Sie haben dann praktisch einen Zuerwerb gebraucht, oder? Und da sind Sie ja dann berufstätig geworden. Sie waren in einer Firma beschäftigt als Lagerarbeiter, Hubstaplerfahrer. Und wie ist es dann weitergegangen?
Genau, also das war eben, es war alles baufällig, Haus, Stall und ich war eben gezwungen, in einen Nebenerwerb zu gehen und habe dann, wie Sie schon gesagt haben, zuerst in einer Teppichbodenfabrik begonnen als Hilfsarbeiter und dann Staplerfahrer und in weiterer Folge dann war es so, dass mein Vater sehr schwer erkrankt ist und ich musste das zwischenzeitlich aufgeben, um die Landwirtschaft zu betreiben zu können und Gott sei Dank hat er sich dann wieder, ist er wieder gesund geworden und habe dann was begonnen, ich habe begonnen zum LKW fahren und habe das dann 11 Jahre gemacht, davon 9 Jahre ehemaliger Osten, 4 Jahre Russland, Ukraine. Und das hat mich unglaublich geprägt. Das hat mich unglaublich geprägt. Sie müssen sich vorstellen, wenn man da als kleine Land jetzt von uns in der Oststeier mit dieser Idylle da rauskommt, in die riesen Dimensionen und Flächen, was man da sieht, dann ist man da mal geflasht, sprichwörtlich. Und auf der anderen Seite, was mich total oder extrem negativ beeindruckt hat, war, wie man damals schon mit der Umwelt umgegangen ist. Ja, das war noch vor der Perestroika, 88, 89. Und wie gesagt, das hat mir einfach die Augen geöffnet. Das hat mir die Augen geöffnet, das dort zu sehen und dann zu Hause meine kleine Landwirtschaft. Und wie ich dann das erste Mal von meinem LKW von Bratislava nach Wien reingefahren bin, ich hatte Tränen in den Augen.
Beim Zurückkommen,
ja, weil ich einfach so glücklich war, dass ich das Glück gehabt habe, hier in Österreich geboren worden zu sein.
Okay.
Und da ist mir mal bewusst geworden, welchen Schatz wir hier eigentlich haben.
Und was hat das dann ausgelöst bei Ihnen in der Betriebsentwicklung?
Naja, ich habe die Grundlagen anders gesehen. Ja? Also, wenn ich, bevor ich da rausgekommen bin, habe ich eben die Landwirtschaft gesehen, wie ich sie sehe. Ja? Also schon geprägt mit Natur, Verbundenheit und so weiter, aber das war irgendwie selbstverständlich. Und dann habe ich aber die andere Seite gesehen, wenn es total ins Negative abdriftet. Ja, was passiert damit? Ja? Und dann wollte ich das irgendwie erhalten. Ja, und dass man dazu aber auch eine Entwicklung braucht, war naheliegend. Ja? Und ich wollte in keinen Nebenerwerb mehr gehen und wollte dann auch unter diesen Gesichtspunkten die Landwirtschaft ausweiten. Und habe ja auch 2 dazu gepachtet.
Dann wollten Sie den Rinderbereich aufbauen. Stallbau war ein Thema.
Genau.
Laufstallbau.
Ja, das war fix geplant eigentlich im Jahr 98, dass ich eben einen Stall neu baue. Es waren damals gerade die Laufställe gekommen und so weiter. Und für 50 Kühe und 100 Stück Jungvieh war für unsere Verhältnisse damals relativ groß. Ja. Und das war eigentlich fix in meinen Lebensplanen. Und es war so der erste Schritt, richtig sesshaft zu werden. Ja.
Und dann haben Sie gesagt, dann ist Ihnen etwas zugefallen. Genau. Es gibt keine Zufälle, aber es fällt einem etwas zu.
Ja, das ist sprichwörtlich so. Und das ist mir immer wieder widerfahren in meinem Leben. Und damals war es so, es war dann eine Abendveranstaltung über die neuesten Erkenntnisse im Stallbaubereich, ja. Und da muss natürlich hin, ja, logisch, ja. Das ist und im Nachgang treffe ich dann meinen heutigen Partner, Hans Schwarzenhofer. Wir haben uns gar nicht gut gekannt, ja. Er ist doch fast 10 Jahre jünger wie ich und wir treffen uns da und kommen da ins Gespräch und was seine Eltern und meine Eltern gemacht haben und was wir auch übernommen haben, wir haben Birnen getrocknet, glätzen. Ja, und das ganz, in meiner kleinen Landwirtschaft ganz bescheiden. Also
kleine Anlage sozusagen, etwas, ja. Ja, einfaches.
Ganz einfach aus dem Jahre 1780, ja. Also ganz was Kleines und im Zuge dieses Gespräches, sagt dann der Hans zu mir, du, könnten wir nicht mit den Turbinen was machen? Und ich sag zu ihm, ohne viel nachzudenken, sage ich, ja, verkaufen wird ja nicht das große Problem sein, obwohl ich absolut keine Ahnung vom Handel oder so hatte. Und so sind wir dann auch auseinandergegangen, relativ früh am Morgen schon ja. Um das zu sagen. Und habe dann eigentlich kleine zwei Wochen auf das Gespräch gar nicht gedacht. Ja, also und dann habe ich im Wald, in meinem Wald, habe ich einen Jungwald durchgeschnitten, gesäubert. Und es war so um 2:30 am Nachmittag, es hat zu schneien begonnen und bin da halt in den Jungwald drinnen und wenn halt der Schnee oben ist und man geht da so rein, um das rauszuschneiden, ja, dann fällt einem halt was ins Genick und mir fällt tatsächlich so ein Schneebatzen ins Genick und auf einmal schießt mir dieses Gespräch, das okay. ich da mit Hans geführt habe. Und ich bin ein Mensch, wenn ich was zusage, dann versuche ich das auch zu halten.
Das zeichnet sie auch aus. Ich glaube, das passt zum Lebensweg gut dazu, oder?
Ja, ich bin halt so. Ja, ja. Das ist, und habe ich dann fast ein bisschen angefangen zum Schämen, ja, weil ich da auch beim Mann so ziemlich groß aufgesagt habe und habe dann meine Mottensäge, meine Axt genommen und habe so bin runter Richtung Haus und habe überlegt, Dörbenen, Glätzen, Früchtebrot, was braucht es da drinnen? Ich bin relativ, versuche immer einfach, unter Anführungszeichen, die Verbindungen herzustellen und zu denken. Und ja, das waren für mich Bäckereien, ja, und habe dann die größeren die Adressen von den größeren Bäckereien in Österreich besorgt und rausgesucht und habe dann in jener Nacht mein erstes Fax geschrieben. Ja, und die neueste Errungenschaft damals in unserem kleinen Bauernhof Schöngrund, das ist der Hausname, war ein Rollenfaxgerät.
Okay.
Und das habe ich dann am nächsten Morgen an 15 Bäckereien rausgeschickt. Und weil das habe ich gewusst zum LKW-Fahren, die Fax, die was am Morgen kommen, werden eher gelesen wie die was in der Nacht kommen, weil die liegen oben.
Okay.
Ja?
Okay.
Genau, und dann war das, damals hat es ja bei uns noch geschneit und auch noch Winter gegeben. Und das war so ein typischer Wintertag. Ja. Also bei uns ist der Wind gegangen, es hat geschneit. Und ja, was macht man da? Man macht da gewisse Erledigungen. Und bin ich nach Böller gefahren und der erste Weg ist halt zur Bank. Damals gab es noch kein Online-Banking und so weiter, solche Themen. Und dann hat man mal sich die finanzielle Situation angesehen, die war dann nicht so prickelnd. Und dann ist man auch zum Informationsaustausch und zum Gesamtjammern gefahren, sprich zur Genossenschaft, wo man auch die Kollegen getroffen hat. Und habe mich nicht nach Hause getraut, vor 12 Uhr zu Mittag, in der Angst, es könnte ich anrufen von den Bäckereien. Weil Handy hatte ich keines. Ja.
Okay.
Und kam dann nach Hause, 12:30. Und dann sagt meine Frau zu mir, du Manfred, hat deine Firma Oelz angerufen. Ich soll ja doch zurückrufen.
Eine der größten Bäckereien in Österreich, oder?
Genau. Und ich habe damals mit meiner hochmodernen Trocknungsanlage aus dem Jahre 1780, was natürlich sämtlichen hygienischen Anforderungen entsprochen hat, haben wir circa den ganzen Herbst so an die 4 Tonnen der Glätzen produzieren können. Und ich rufe dann zurück und der Einkaufsleiter der Firma Oelz ist ein guter Freund von mir geworden und hat gesagt, und Sie sind Produzent von Dörbenen, ja, so wie sind überhaupt und irgendwie habe ich ihn dann gefragt im Zuge des Gespräches, was er für einen Bedarf hat. Und dann sagt er, naja, so 40 Tonnen werden schon sein.
Das Zehnfache.
Ja, genau. Und ja, da bin ich mal ganz ruhig geworden und habe mir dann einen ersten Termin vereinbart mit der Firma Oelz. Das war in Dornbirn draußen, also im Vorarlberg, und bin da mit meinem uralt Golf ohne Radio aus Dornbirn gefahren und über den Adelberg runter. Es ist mir sprichwörtlich der Schweiß in Strömen geflossen, weil ich einfach Angst hatte, ja, vor dem Gespräch. Und war dann so, nach den Termin und einigen Aufklärungen seitens der Firma Oeltz, ja, also preislich und so weiter und so fort, habe ich dann tatsächlich diesen Auftrag bekommen. Es war am 8. Februar 1998 über die Belieferung von 40 Tonnen Turbinen.
Das war im jahreszeitlichen Frühling, oder?
Genau. Und beginnend im Herbst des gleichen Jahres hatte ich ein kleines Problem. Ich hatte noch keine Trocknungsanlage. Und dort habe ich dann umgeschwenkt vom Milchviehstall auf die Trocknungsanlage.
Okay.
Und man kann sich vorstellen, was da los ist. Ja, bei den Nachbarn und die Verwandten. Also, ja, die haben zu meinen Eltern gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht. Ja,
also das ist ja ein großer Schritt und ja, da ist man auch ein Pionier und da wird auf einen geschaut.
Genau. Und ja, und dann haben wir, und so habe ich dann begonnen, diese Trocknungsanlage umzusetzen und zu bauen, ja, also und das meiste halt mit den Leuten selbst gemacht, ja, soweit es möglich war und ja, und dann so hat diese Ära begonnen.
Das hat dann funktioniert, oder?
Ja, das hat dann funktioniert und
die Birnen sind von Ihnen gekommen, oder? Und auch vom Partnerbetrieb schon?
Genau, also von unseren Streuobstbirnen, aber natürlich auch, bei dieser Menge muss man natürlich auch Birnen schon zukaufen. Mhm. Ja, also die hat man natürlich nicht selbst, ja, und da hast du halt auch die eine oder andere Erfahrung gemacht und man lernt
Standards
halt. Genau. Und es war halt alles komplett neu, ja, die ganzen QA-Systeme und alles, was halt alles benötigt wird und auch der ganze Bürokratieaufwand und war halt alles zum Lernen, war halt alles anders, ja. Und die kleine Bauernstube bei uns haben wir wieder ein bisschen umfunktioniert zu einem Büro. Und da habe ich damals auch noch meine Kühe gehabt, ja, das konnte ich ja nicht aufgeben. Ich habe nicht gewusst, das Bestehende habe ich ja weitergemacht.
Um sozusagen ein Backup zu haben, genau, Plan B.
Genau so ist es, ja, weil ich kann mir nicht meine Ader abschneiden komplett und weiß ja nicht, ob es andere, ich habe es immer geglaubt, ja, dass das funktioniert, aber man weiß ja nie, ja. Und ja, und so hat das begonnen das zweite Mal, es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu. Das war dann Anfang Mai 98, Freitag an einem Abend, wiederum bei einer Veranstaltung. Und spricht mich auch ein Bauernkollege an aus unserer Region, aber der ist im Süden von Bella. Und er hat Kronprinzäpfel produziert und hat die auch selbst vermarktet. Und das eben zur Sparzentrale Maria Saal und nach Kärnten. Und hat von mir Turbinen mitgenommen, aber hat mir das nicht gesagt, wo es hinliefert, Geschäftsgeheimnis. Und er hat das Ganze dann beendet, hat sich neu orientiert und sagt zu mir, du ruf doch mal bei der Spar in Kärnten an, die brauchen jede Menge Turbinen.
Okay.
Mhm. Und das war so ein Hinweis und das war dann montags drauf, bin ich dann in der Früh zur Post gefahren nach Böller. Ich habe zwar einen Festnetzanschluss zu Hause gehabt, aber das war für mich ein Ferngespräch.
Das war zu teuer.
Genau. Ich habe mit null begonnen. Also Geld war immer, das war zu teuer. Bin ich zu der Post auf Böller gefahren und habe mir vom Postamtsleiter die Telefonnummer von der Maria Saal raussuchen lassen, von der Spar, und bin dann tatsächlich, da hat es damals noch die Telefonkästchen gegeben, die aus Holz, ne?
Ja.
Und da bin ich rein und habe dort angerufen und habe mich eben durchgefragt bis zum Einkaufsleiter von Obst und Gemüse. Und ja, und es war der Herr Köhler und der hat gar keine Freude gehabt mit meinem Anruf, weil ich konnte es ja nicht wissen, aber Montag in der Früh einen Obst- und Gemüse-Einkäufer anzurufen, ist grundsätzlich falsch.
Weil hier sich sehr viel abspielt, oder?
Genau. Die haben alle Probleme vom Wochenende, Obst und Gemüse lebt, ja, da gibt's immer was, und die sind zum Aufarbeiten, ja. Mhm. Und wenn du da anrufst und noch dazu mit einem Produkt im Mai, was er vielleicht im Herbst benötigt.
Erdbeeren, ja.
Ja, genau. Und da hat er mich gefragt, ob ich einen Vogel habe. Habe ich gesagt, ja, es kann schon sein, aber ich wollte nur höflich fragen, nicht? Ich bin Landwirt und produziere MDR-Birnen, ob ich Muster schicken darf. Und ja, das hat er mir dann zart bejaht, ja, indem er mir den Telefon heraufgelegt hat, so quasi schicken zu rendern. Ja. wir dürfen Muster zur Spar schicken. Und Sie müssen sich das so vorstellen, man freut sich natürlich drüber, diese Herzlichkeit, sein Produkt, ja, und zu so einem Handelskonzern, das sieht man ja am Anfang ganz anders, ja, und das war schon was Großes, ja, und wir wollten es halt ganz, ganz gut machen, ja, und natürlich vom Marketing gar keine Ahnung, ja, woher auch, ja, und haben dann Zellophansäcke gekauft, haben unsere Dörbinnen reingegeben, die Etiketten per Hand gemalt und beschlossen haben es wirklich mit, wollten das wirklich ganz gut machen und wie man damals Geburtstagsgeschenke bei uns beschlossen hat, die herrlichen Bänder, so orange, rot und die haben wir so schön noch mit der Schere eingezogen,
damit sie sich einringen.
Also ich sage Ihnen eins, das war schon so blöd. Das wieder gescheit war. Die haben dreimal gelacht bei der Spar und böse Zungen behaupten, ja, die Spar Österreich hat vorher nie so blöde Muster bekommen und nachher auch nicht mehr.
Aber Sie sind ins Geschäft gekommen, oder?
Ja, das nach ein paar Wochen ruft mich dann der besagte Herr Köhler an und sagt dann zu mir, sagt, Herr Hansen, das sieht gar nicht so blöd aus. Und lacht, was er lachen kann. Und sagt dann zu mir, es wäre was für die Hauptzentrale in Wien. Und die Sparhauptzentrale für Obst und Gemüse war damals in Wien, nicht in Salzburg. Und ich habe zu ihm gesagt, ich traue mich da nicht raus. Ja.
In die Zentrale
zu gehen. Ja. Ich habe tatsächlich Bröckel gehabt, ja. Wenn man damit nichts zu tun hat. Ja. Und sagt, dann muss ich alles selbst machen und schickt mir meine Dörbinnen nach Wien. Und wiederum nach einigen Wochen, ja, melden sie sich und dann musste ich raus und wie gesagt, und reinnehmen diese Verhandlungsräume. Ja, man kann, da gibt es verschiedenste Bezeichnungen dafür.
Schwitzkästen.
Preisschwitzkästen oder so, ja, weil eben dort die harten Verhandlungen sind und lange Rede, kurzer Sinn, bekomme eine Listung für meine Dörbinnen von der Spar Österreich national. Und die erste Investition war eine Handrodel, damit ich vom Hof bei den Dörbinnen nicht in den Wirtschaftsraum tragen musste, wo wir sie gemeinsam mit der Familie abgepackt haben. Und so hat die Geschichte mit der Spar begonnen.
Da hat es dann schon Sackerl gegeben oder waren das immer noch die besagten
Säcke? Nein, da hat es dann, da haben wir dann eigene Sackerl schon gemacht. Es war dann Bernie, die Wellnessbirne, okay. Um ganz genau zu sein. Ja, und so sind wir in den Markt gegangen.
Und der Preis hat gepasst, oder war das?
Der Preis hat gepasst, weil es hat ja kein Produkt gegeben bei der Spar diesbezüglich national, klein abgepackt. Da waren wir absolut die Ersten, ja. Weil die Spar Kärntner hat das ja lose verkauft für Gastronomie und so weiter und für den Großhandel. Aber direkt im Markt, kleine Verpackungen, 300 Gramm gab's nicht, ja.
Okay. Und das Produkt ist hat floriert.
Ja, das ist absolut angekommen, also ein Nischenprodukt natürlich.
Aber
ja.
Regionalität war da schon ein Thema, beim Konsumenten schon, ja. Hat begonnen in der Zeit, oder?
Ja, das war mir schon wichtig, ja, dass das mit einzufließen lassen, ja, also, und wie gesagt, ab und zu ist es ja kein Nachteil, wenn man gewisse Bereiche nicht kennt.
Weil man naiv sich verhält, oder?
Genau, weil man einfach, man würde, wenn man kennen würde, würde man gewisse Fragen nie stellen oder gewisse Sachen einfach nicht machen. Und ich habe absolut nicht gewusst, wie Handel tickt. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber sehr gefreut, dass da meine Dörbinnen im Regal sind. Und habe mir gedacht, no, jetzt muss ich den Einkaufschef der Spar Österreich anrufen, muss ich bedanken bei ihm. Ja?
Okay.
Dass meine Dörbinnen da im Regal sind. Ja. Und der hilft mir tatsächlich ab, das war damals der Herr Wandl. Und ja, und ich bedanke mich da. Und ja, und der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass meine Törpinnen bei mir im Regal sind, ja, so ein Nischenprodukt, ja. Und habe aber schon einen zweiten Gedanken mitgehabt.
Ja, der war?
Bei diesem Anruf. Naja, ich wollte, dass das Produkt für den Konsumenten hervorgehoben wird. Ja, und habe dann zum Herrn Wandl gesagt, Herr Wandl, vielen, vielen Dank, dass meine Törpinnen bei Ihnen im Regal stehen dürfen. Aber wir müssen das Ihren Sparkonsumenten schon sagen, dass es die jetzt zu kaufen gibt. Und sagt er, was ich damit meine. Sage ich, ja, wie es denn aussehen würde mit so einer Flugblattwerbung, so einer kleinen. Na, da bin ich angekommen. Also der Blutdruck, glaube ich, ist von 0 auf 150 in einer Sekunde gestiegen. Er hat gesagt, Herr Unser, Sie haben wohl keine Ahnung. Da habe ich gesagt, da haben Sie vollkommen recht. Dann hat er gesagt, über das Finanzielle werden wir auch nicht sprechen können. Sage ich, leider ziemliche Schieflage. Und dann hat er mir aufgeklärt. Er hat gesagt, wissen Sie, in so einem Flugblatt kann man nur Top-Artikel zu Top-Preisen. Und Ihre Törpinnen sind genau die Nische von der Nische und sowieso überhaupt, also absolut kein Thema. Und ich?
Der Herr Unsinn hat nicht aufgegeben.
Ja, ich bin einfach so ein Mensch, also ich versuche es halt immer wieder, mein Ziel zu erreichen, aber nicht jetzt irgendwie ungut, sondern ich habe mich nie gescheut, nochmal zu fragen. Ja, und dann hat er gesagt, Herr Wandl, bitte sind Sie mir jetzt nicht böse, aber bitte erlauben Sie mir nochmal diesen Satz oder Frage. Sage ich, Herr Wandl, wenn Sie mir eine kleine Flugblattwerbung geben, ich sage, bitte bleib ruhig, Herr Wandl, bitte. Und leg's mir da auf, ja. Und ich sage, dann veranstalte ich Ihnen am 26. Oktober bei uns in Böller einen Sparwandertag. Ich mache meinen Dörp offen auf, der was ja schon neu war damals, ja. Die haben ja auch ein neuartiges System kreiert mit der Abwehr, mit vom heißen Wasser trocknen wir die Birnen, haben auch patentieren lassen. Und ich habe gesagt, und die Leute sollen sehen, wie wir das da produzieren. Und wenn das Wetter schön ist, haben wir 10.000 Leute. Warum habe ich das sagen können? Wir Bauern im Böllertal haben 1995 im Zuge der Landesausstellung einen Wandertag ins Leben gerufen, der Hirschbirnenwandertag. Mhm. Und der heutige ORF Steiermark-Wandertag, und der war schon relativ bekannt und habe mich natürlich vorher abgesprochen mit dem Verantwortlichen, ob ich das überhaupt dann sagen darf, und gesagt, ja, probierst du das halt, ja. Ja, und habe ihm diesen Vorschlag gemacht und ja, da war es einmal ruhig. Und dann steigt er mir nach einigen Nachfragen und so tatsächlich auf den Deal ein. So, wir veranstalten diesen Wandertag. Mach mein Dörfen auf. Das Wetter war schön. 15.000 Leute.
Und auch die Vorstände.
Natürlich. Oder? Die Spardirektoren sind gekommen und haben ja unbewusst was gemacht, was mir damals gar nicht bewusst war. Die gläserne Produktion. Ja, so quasi die Leute in die Produktion mit einzubauen. Ja, was passiert denn da? Ja, und auf einmal haben wir die anders gesehen. Mhm. Ja, weil vorher war das immer, das war ja, dieser ganze Obst- und Gemüsebereich, der war immer ganz verschwiegen. Ja, da durfte niemand wissen, woher kommt denn was und wie auch immer. Ja, großes Geheimnis. Ja, und ich mache das auf einmal auf. Ja, und ja, und das hat mir dann irrsinnig viel Zuspruch gebracht, ja, und ja, und hat mir auch, wie gesagt, neue Wege eröffnet.
Und was war dann der nächste Schritt?
Naja, der nächste Schritt war ganz spannender. Muss ich nochmal ganz zurückgehen in den Osten. Ich durfte damals in meiner Tätigkeit als LKW-Fahrer im Auftrag meiner Chefs, wir haben auch natürlich sehr viele Produkte importiert. Und ein Produkt davon waren Zwetschgen. Ja, die haben Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Serbien und so weiter und importieren die nach Österreich. Und ich bin einfach ein Verfechter, und das war ich immer schon, zu Hause machen. Ja, und dann denke ich mir, komisch, warum müssen wir Zwetschgen importieren, die wachsen ja bei uns auch. Ja? Und habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, auf meinem Bauernhof, bei mir, ich kann, wie gesagt, keine Äpfel produzieren, ja, für den Frischmarkt, weil einfach die Seehöhe in Ortlage nicht passt, aber habe ich dann erkundigt und Zwetschgen funktionieren und habe dann erlaubt, Zwetschgen zu pflanzen. Und das war die nächste Sünde, was ich gemacht habe, ja. Grünlandbetrieb, so ein kleiner, Milchviehhaltung, und jetzt geht der Zwetschgenpflanzen, ja. Und weit und breit siehst du keine andere Obstkultur außer Streuobstbirnen, ja. Und also, ja, und im Zuge, an die habe ich dann einen Großhändler vermarktet, und durch diesen Wandertag, durch die Dörrbirnengeschichte, auf einmal kommt mir die Überlegung, denke ich mir, warum vermarkte ich nicht auch meine Zwetschgen selbst? Mhm. Was ist mir wichtig? Über Qualität brauchen wir nicht diskutieren.
Wenn die muss stimmen.
Wenn die nicht stimmt, brauchst du einfach nicht auf den Markt gehen. Das Zweite, was mir aber immer wichtig war, wenn die Qualität meiner Zwetschgen, die was auf meinem Grund und Boden wachsen, in unserer Region, und jede Region ist für sich einzigartig. Die gibt's weltweit kein zweites Mal. Und wenn ich die beiden Dinge zusammenführe, die Qualität und den Namen der Region, dann habe ich eigentlich eine Marke, wenn es mir der Konsument erkennt. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, und mit dieser Überlegung bin ich hingegangen und dann habe ich noch was weiteres gemacht, was, glaube ich, ein Tabubruch war. Und habe ihnen das eben vorgestellt, der Spar, weil ich habe dann Termine bekommen, aufgrund des Wandertags, ja, weil irgendwie dickte anders. Und dann habe ich ihnen das vorgestellt, meine Philosophie, und dann habe ich ihnen eine Frage gestellt. Habe ich gesagt, wäre das was für Sie? Wenn ja, würden Sie mir dabei helfen? Das war komplett was Neues. Ja, Handel, das sind Top-Kaufleute. Aber da war das sicher kein einziger Landwirt oder Händler, der hat gesagt, würdet ihr mir dabei helfen? Da habe ich gesagt, ja, wie meinen Sie das? Ich habe gesagt, wir müssen das gemeinsam machen. Ich möchte für Sie die Qualität produzieren, was Sie brauchen, wie Ihre Konsumenten. Und das aber, dass es nichts Vergleichbares gibt. Und was kommt dann sofort vom Handel? Was kommt dann sofort? Ja, weil sonst wären sie keine Kaufleute. Na, was kostet denn das alles? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Und dann bin ich so weit gegangen, habe meine Kalkulationen aufgemacht. Dann habe ich gesagt, wenn ihr diese Qualität und diesen Standard haben wollt, denn was ich euch garantiere, kostet das.
Okay.
Und sonst kann ich es nicht machen. Mhm. Und diese Transparenz
hat Vertrauen geschaffen.
Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Und da habe ich die nächste Tür aufgemacht. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, dieses Vertrauen. Ja? Weil wir können ja gemeinsam nur das produzieren. Jetzt bin ich schon vielleicht ein bisschen zu weit. Ja? Aber wie gesagt, ich kann nicht das produzieren, was der andere nicht braucht. Mhm. Oder der andere kann von mir nicht verlangen, was ich nicht machen kann oder will.
Dann hat es mit den Zwetschgen funktioniert.
Ja, ja, das hat funktioniert. Und so hat die ganze Entwicklung dann begonnen. Und vielleicht eine Geschichte noch dazu, aufgrund eben der Dörrbirnen, der Zwetschgen und was alles, was da war. Das war dann, ja, 2000, ja. Hat dann die Spar, wiederum der Herr Wandl, bei allen großen Händlern in Österreich, was sie mit Obst und Gemüse beschäftigen oder vermarkten, angerufen, wie es denn aussieht mit Bio-Äpfel. Und das hat die einfach schlicht und einfach nicht interessiert. Niemand. Und dann ruft er mich an. Sagt er, Herr Ansener, kennen Sie Bio-Apfelbauern? Ja, so die drei kenne ich, ja, weil die ewig gekannt, weil die haben ihre Birnen gebracht zum Trocknen, was sie nicht verkaufen haben können, ne? Also, was ich zu viel Schalenfehler und so weiter gehabt habe. Und das waren absolute Pioniere, ja. Und sagt er, renn's mit die Bierbahn, ich kaufe ihnen alle Äpfel ab, was die haben. Sag ich, Herr Wandl, es geht aber nicht so einfach. Ich habe keinen Kühlraum, ich habe nichts, ja. Ich habe das alles nicht. Sie werden das schon machen. Aufgrund des Wandertags. Ja. Sie werden das schon machen. Ja. Gut, ich rede mit den Bärpfelbauern, sind heute alle noch bei mir, alle drei. Und die haben auf der anderen Seite das Problem gehabt, die haben ihre Bieräpfel nicht verkaufen können. Als Bieräpfel, ja, weil das unter Anführungszeichen auch niemand interessiert hat. Mhm. Und die waren eigentlich sehr froh, dass ich gekommen bin. Und die haben dann die Kisten organisiert, die Großkisten. Ich habe die
Kühllager, habt ihr ein CO2-Lager gebaut, oder?
Naja, das habe ich dann beim Meindl im Böller bekommen, ja, so ein kleines Lager und so weiter. Und so haben wir begonnen. Und die erste Bestellung, der Spar Österreich, waren 6 Steigen aus 6,5 Kilo. War die erste Bestellung vom Frischbereich.
40 Kilo.
Ja. Und dann 2 Wochen nichts. Dann habe ich natürlich wieder angerufen und gesagt, Entschuldigung, wir müssen was tun. Ja. Und dann haben sie halt zugeteilt und so weiter. Und dann kommt der Bierpump gekommen. Und dann war es eben so, natürlich sind sie dann treu geblieben und ich habe auch nie ein Geheimnis gemacht, wer produziert das. Ja. Und ja, und das hat sich dann unglaublich entwickelt und 2002 hat sich bei mir dann Hofer gemeldet. Mhm. Und ja, sie wollen dann Biobs- und Gemüsebereich einsteigen und sie haben gehört, dass wir und ich da seriös arbeiten und transparent und so weiter sind und habe dann das mit der Spar abgeklärt, ja, ob ich das machen kann. Sie wissen ja, in Österreich ist es nicht unbedingt so einfach.
Nicht so viele.
In dieser Handelskonzentration. Und das ist dann bejaht worden und habe dann Hofer Österreich im Biobs- und Gemüsebereich aufgebaut. Und das hat sich dann alles unglaublich schnell entwickelt.
Weil dann sind ja schon, ich habe da so eine kleine Liste, du hast da Betriebsgebäude 2004, Logistikzentrum 2006 in Keindorf, Bananenreifehalle 2010, also das kontinuierliches Wachstum dann, oder?
Genau, das hat sich dann eins ums andere entwickelt. Ja. Das ist, wie gesagt, es hat dann eine unglaubliche Dynamik bekommen. Ja, aber was ich immer, wie gesagt, es war auch, was ich zum Beispiel Hofer gelernt habe. Ja, Discounter ist normalerweise ein Rosinenpicker. Ja, mhm. Wenn die Angebot stimmt, ja, und so weiter, dann kaufe ich und sonst kaufe ich halt nicht. Ja, das geht im Bierbereich nicht. Mhm. Ja, wie gesagt, Leute, wenn wir das für euch produzieren, dann müsst ihr uns das fix abnehmen und die brauchen aber auch die preisliche Sicherheit. Mhm. Ja, und wie gesagt, und das hat sich alles dann unglaublich entwickelt. Und wie gesagt, dann immer diese Transparenz, Offenheit, Qualitätsgedanken und aber auch damals schon immer, nur ein Beispiel zu sagen. Ich bin auch im Bierbereich komplett andere Wege gegangen.
Das bedeutet?
Das bedeutet, wie wir begonnen haben mit Bierobst- und Gemüsevermarktung, ich verstehe alles, wenn man in der Produktion Probleme hat, Witterungsprobleme, dass das Produkt anders ist oder wie auch immer, von der Natur gezeichnet und so weiter. Aber was ich nicht verstehe, wenn man das Produkt produziert, man bemüht sich und dann bei der Ernte ist man schlampig oder in der Verarbeitung. Ja, ich verletze die Ware oder. Ja, oder sie ist schmutzig und. Und hier habe ich neue Qualitätsstandards eingeführt. Mhm. Komplett neue. Mhm. Weil, nach meiner Meinung, damals Meinung, und die hat sich auch bestätigt, der Kunde auch mit dem Auge kauft.
Ja, ja.
Und haben gesagt, das geht ja gar nicht, ja, und wie auch immer. Und bin halt da immer, und irgendwie hat man dann im Markt, hat man diesen Erfolg gebracht. Ja, und gesagt, ja, das ist einfach was anderes. Das hat's vorher nicht gegeben. Und das hat man wieder weitere Türen geöffnet, ja. Und dann habe ich, wenn die Tür aufgeht, bin nicht nur mit der Ware hineingegangen, sondern mit dem Gesamtpaket, mit der Philosophie. Mhm. Und so ist das zum Erklären, warum dann auch immer wieder neue Themen gekommen sind. Ja, weil Sie gerade hier die Bananenreifeanlage ansprechen. Also ich getraue mir zu sagen, ich und meine zwei Partner, der Hans und der Franz, drei Milchbauern, kleine aus der Oststeiermark, dass wir nicht unbedingt das Wissen haben, wie man Bananen reift, ja, und nicht einen Gedanken verwendet hätten, auf sowas denkst du gar nicht. Ja. Wie kommt sowas? Ich habe eine Ausschreibung gemacht, das war glaube ich 2008, in ganz Österreich und alle, was mit Obst und Gemüse zu tun haben, eine zentrale Bananenreifungsanlage zu errichten. Und unter anderem landet das auch bei mir am Tisch. Und ich habe mit dem überhaupt nicht können anfangen. Ehrlich, schieb das auf die Seite, bin normalerweise sehr zuverlässig, das liegt bei mir da einige Wochen. Wiederum der Hans kommt rein.
Siegt es?
Technisch avisiert in einem Bereich im Gegensatz zu mir. Ich sage, was hast du denn da liegen? Ich sage, naja, die spart eine Ausschreibung für Bananenreifungsanlage. Ich sage, dann kann man auch schauen. Nimmt das mit, das ist jetzt bitte kein Schmäh. Fährt 3 Tage und 3 Nächte nicht nach Hause. Es wird kein Schmäh jetzt.
Das weil, ist warum fahre ich da nicht nach Hause?
Ein Technikbesessener.
Okay.
Und das hat so, das hat sich so beschäftigt mit dem Thema. Und kommt dann zu mir, legt mir die Ausschreibungsunterlagen, die Zahlen auf den Tisch, sagt, da hast du die Zahlen, gib Gas.
Technik, er hat das Konzept entwickelt oder er hat aufgrund der Ausschreibung einmal gesagt, was kostet was?
Genau, so? Beides also, zusammen.
Aha,
okay. Beides zusammen, ja. Mhm. So, und dann sind wir unter die besten 3 Anbieter gekommen. Und jetzt kommt's. Aufgrund unserer ganzen Geschichte, wie wir anders denken und ticken und handeln wie die anderen, hat den Spar dann den Zuschlag gegeben. Obwohl sie gewusst haben, dass wir eigentlich keine Erfahrung haben in dem Bereich. Mhm. Ja? Und das hat uns natürlich wieder die nächste Ebene geöffnet. Ja? Mhm. Also im Prinzip geht's immer so, wenn du die richtige Grundphilosophie hast, die was du mit dir selbst vereinen kannst, Und daraus ergibt sich denn das Ziel. Mhm. Und das verfolgst du konsequent weiter, kommen immer wieder die Türen, was sich aufmachen.
Jetzt frage ich was, könnte es nicht auch zu viele Türen einmal geben? Wie ist Ihnen da gegangen? Gibt es einmal einen Punkt, wo ich sage, jetzt schaffe ich das nicht mehr, ich habe so viele Baustellen, so viele Möglichkeiten, oder es gibt ja oft so Wachstumsschritte, wo es kritisch wird, wo ich dann in eine Bereich reinkommen, wo ich dann ein professionelles Management im Hintergrund brauche, damit ich die 200 Leute beschäftige und das alles abwickle und Sicherheitsauflagen erfülle und. Wie ist das?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das eine ist ein professionelles Management und dementsprechend das Gerüst, die Struktur dahinter. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja,
die also, Gefahr sozusagen. Ja, aber das Herz ist ja auch wichtig,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber ich möchte die zwei Punkte auseinanderhalten. Und zum Ersten, wenn man sowas aufbaut, ja, da meint man ja, man weiß alles, man kann alles und so weiter und so fort. Und das bekommt immer eine gewisse Größenordnung und irgendwann bist du dann das Hamsterrad und 24 Stunden und so weiter und das wird immer größer und irgendwann kannst du das nicht übersehen. Ja?
Hat es das gegeben?
Überblick.
Hat es das gegeben?
Ja, natürlich.
Hat es noch einen Sonntag gegeben?
Ja, gar keinen. Das ist durchgegangen.
Okay.
7 Tage. Mhm. Ja, also dann darfst du gewisse Nacht- und Morgengeschäft. Ja? Und dann war es so. Und ich halte gar nichts oder nicht sehr viel, wenn wir zurücknehmen, von Unternehmensberater.
Okay.
Also, möchte ich da lehnen, ab. Okay. Aber das war halt meine damalige Einstellung. Und habe auch nie, du bekommst immer, wenn du so ein Unternehmen gründest, sehr viele Anfragen. Und habe nie Termine gemacht. Und auf einmal bei einem Deutschen mache ich den Termin. Und der hat genau 10 Minuten gebraucht und ich war blank geleckt.
Was bedeutet das?
Ja, da habe ich genau meine Schwachstellen, unsere Schwachstellen der Struktur aufgelistet. Und dass ich in kürzester Zeit, wenn wir nicht beginnen, organisiert zu arbeiten, Controlling aufzubauen und das und da, die Prozesse, ja, dass wir an die Wand fahren, weiß es nicht, du kannst nicht mehr überblicken, ja, und du hast die Kostenstruktur nicht mehr im Griff. Und da habe ich dann das Glück gehabt, er hat mir dann einen Menschen geschickt, Herr Dreiseidel, kommt aus der Bauwirtschaft, war schon in Pension, und er hat uns dann die interne Struktur gebaut und die Prozesse. Das war ganz ein wesentlicher...
Was bedeutet interne Struktur und Prozesse?
Was bedeutet interne Struktur? Interne Struktur bedeutet, dass alle Bereiche gesteuert ineinander fließen. Ja? Das heißt, der Warenbedarf, sowohl in der Rohware wie im Verpackungsbedarf, was ich benötige. Also beginnen tut es immer, vielleicht ein Grundsatz, was ich immer gemacht habe. Ich habe immer zuerst die Ware verkauft mit der Philosophie, bevor ich in die Produktion gegangen bin. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen.
Noch nicht ganz. Im Kopf die Ware verkauft. Nein,
auch oder beim Kunden.
Auch beim Kunden. Es hat die Ware noch nicht gegeben.
Genau. Ich habe zum Beispiel Bloma, nehmen wir die Futura Thermal Gemüsewelt her, als Beispiel. Ja. Die Idee zu der Futura Thermal Gemüsewelt hatte ich als LKW-Fahrer. Mhm. Ich fahre Schachendorf, Ungarn rein und auf einmal schießt mir das, damals sind gerade die Thermen hochgekommen. Mhm. Und ich denke mir, komisch, jetzt haben wir da natürlich heißes Wasser, und das verwenden wir nur zum Baden. Mhm. Und wenn ich da zwei Löcher mache und das heiße Wasser kommt hoch, ziehe mir die Wärme raus und dann bin ich zurück und beheizt damit meine Gewächshäuser, muss das eine super Geschichte sein. Ja? Das hat mich immer fasziniert. So, und wie wir dann in die Umsetzung gegangen sind, wenn du so ein Projekt andenkst mit so einem riesen Invest, ja, das kann ich nicht einfach machen, weil du brauchst einen Businessplan dahinter, du brauchst das. Aber du musst ja wissen, wie vermarktest du die Ware. Und das war damals ein Invest von 70 Millionen Euro. Das
Risiko,
musst du mal finanzieren. Mhm. Ja, aber du brauchst auch eine Sicherheit, dass er die Ware überhaupt nimmt. So, was habe ich gemacht? Das Gesamtprojekt in meinem Kopf. Mit allen bin ich zur Spar gegangen. Da habe ich gesagt, das und das, so würde ich das sehen, so könnten wir das machen. Geht ihr mir mit in der Vermarktung?
Okay.
Aber mit Sicherheiten. Mhm. Und da reden wir nicht vor einigen Jahren, da reden wir für sehr, sehr lange. Mhm. Mit Grundlage kann er diesen Invest machen. Und das heißt, so habe ich es aber immer gemacht. Ja? Mhm. Ich habe immer. Habe die Ware symbolisch verkauft und bin dann in die Umsetzung gegangen. Und warum es wichtig ist, den Kunden mit einzubauen, ich muss ja das produzieren, was der Kunde braucht. Mhm. Mhm. Und so haben wir das dann gemeinsam entwickelt. Das meine ich damit. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das ist die eine Geschichte. Und dass ich jetzt den Faden verliere. Ja, im Prinzip sind es diese zwei Beispiele, ja, die Prozesse.
In die Strukturen
sozusagen. Und die Strukturen, ja. Mhm. Ich meine, du musst dann beginnen, ein Controlling aufzubauen, ja, um da ins Detail zu gehen, wenn ich jetzt die Produkte einpacke. Ja, ich muss ja wissen, wie viel Arbeitszeit brauche ich, wie viel Personal brauche ich. Ja.
Auch um kalkulieren zu können. Und
natürlich, ja, alles in Summe. Ja. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss immer entscheiden, wenn man in die Selbstständigkeit, ich meine, als Landwirt ist man prinzipiell selbstständig, ja, aber wenn ich in größere Strukturen gehe, ja, das heißt größere Strukturen, sobald ich beginne, Fremdarbeitskräfte zu beschäftigen, beginnt eine andere Welt. Das ist mal so. Und ich muss auch anders kalkulieren, ja. Nur, das möchte ich, das habe ich heute vielleicht zu wenig gesagt, das möchte ich ja grundsätzlich anders machen auch bei unserem Beweilprojekt, ja, weil viele landwirtschaftlichen Betriebe rechnen ihre echten Arbeitskosten, ihre Lohnkosten nicht. Mhm. Ja?
Ja.
Wenn wir die alle reinrechnen, hätten wir gänzlich andere Preise. Ja,
ja, sie würden es ja gerne.
Ja, aber an das versuche ich bei uns anders zu machen.
Okay, Sie versuchen gute Preise zu
bezahlen. Genau, das ist die Grundlage.
Fair sind.
Und wo wir auch hingehen, bin ich vom Thema weg, ja, aber dass unsere Bauern auch im Vorfeld wissen, was sie bekommen.
Okay. Mhm.
Genau, weil dann braucht er sich keine Sorgen mehr machen, was bekomme ich wert. Er braucht nur mehr schauen, dass er die Qualität produziert.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Gehen wir vielleicht, jetzt waren wir eh schon beim... indem Sie die Thermie nutzen für das Beheizen. Das war dann 2016, ist das, glaube ich, in Betrieb gegangen und war aber ein relativ mühsamer Weg in der Umsetzung und hat auch Tiefen bedeutet, oder?
Naja, das, wie gesagt, das war nicht nur mühsam, es war eigentlich existenzgefährdend. Mhm. Ja. Wenn man, ich sage es unter Anführungszeichen, blauäugig an das Projekt herangeht, obwohl ich normal sehr vorsichtig bin, aber mit der Einstellung, wenn ich diese natürliche Wärme nütze als Energieträger, wenn ich zu Hause Lebensmittel produziere, was wir sonst zu 100% importieren in der Zeit, wenn ich das ohne chemischen Pflanzenschutz mache, wenn ich das Arbeitsplätze schaffe und kurze Transportwege, würde man meinen, super Geschichte, oder? Würde man meinen.
Ja.
Leider ist es ganz anders gekommen, auf zwei Bereichen. Das eine ist, wir waren ja die ersten Privaten, die was in Österreich Geothermiebauern gemacht haben. Alle anderen, was wir haben, alle Thermen, haben wir alle wie Steuerzahler bezahlt.
Mhm.
Und wir waren die Einzigen, die Ersten.
Da gibt es rechtliche Hürden nochmal, oder?
Ja, da gibt es sehr viele. Und wie gesagt, und auch von den Geologen, also ich sage jetzt...
Keine Namen.
Nein, es darf mir niemand böse sein von den Geologen, wenn ich diesen Spruch sage. Ja. Aber es war, wir haben wirklich Erfahrungen gemacht, die was man nicht glaubt. Und ich sage heute, ein Theologe und ein Geologe haben sehr viel gemeinsam. Der Theologe predigt von oben, war noch nie oben, und der Geologe von unten war noch nie unten.
Okay. Ja.
Und wie gesagt, also, es war von der Geologie her natürlich höchst unsicher, ob das funktioniert. Also das haben wir aber alles erst im Nachhinein gewusst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Geothermiebauern funktioniert oder nicht funktionieren, waren damals 50 zu 50.
Und man hat aber riesige Investitionskosten und jeder Meter kostet, oder?
Genau, also beide Bauern 17 Millionen Euro damals.
Heute. Beide, das heißt eins zum Zurückleiten und eins zum Holen,
genau,
oder?
Ja. Und wie gesagt, also dieses enorme Risiko finanzierte keine Bank, wie ich hier vorher schon gesagt habe. Wir haben dann unsere Landwirtschaften eingesetzt, alle drei. Ob das überhaupt finanzieren zu können. Versichern kannst du es auch nicht. Also im Prinzip Wahnsinn, darfst du nicht machen. Und die zweite Geschichte war einfach der sogenannte Mitbewerb. Ja? Es gibt ja in Österreich neben uns, da hat es vorher gegeben, Gewächshäuser in Wien, Wiener Gärtner und so weiter. Und die sind natürlich alle von der Energie, wie der Großteil in Europa, angespeist von fossilen Energieträgern, von Gas. Und die haben natürlich schon gewusst, Vertreter, wenn wir das mit der Geothermie, mit dem warmen Wasser schaffen, haben sie dementsprechend einen Nachteil, ja, in der Aussage nach außen, obwohl wir eigentlich damals von der Geothermie teurer waren, wie wenn wir Gas gemacht hätten. Mhm. Aber Gas geht einfach nicht bei mir, geht nicht. Und die haben dann die richtigen Leute in Szene gesetzt, ja, gegen uns. Ja. Unter dem Aspekt, wir gefährden mit unserer kleinen, mit unserer Produktion kleine steirische Gemüsebauern und so weiter und verbauen die wunderschöne Region und so weiter.
Mhm.
Und diesen Sturm gegen uns haben alle unterstützt. alle politischen Parteien.
Okay.
Und wie gesagt, es ist quer durchgegangen. Und das hat ja auch, und natürlich, man muss sich da vorstellen, auf einmal ist man in den Medien und man hat keine Erfahrung. Ja, mir wurde ja alles geschickt von Fernsehteams über Reporter und alle und die haben mich am Anfang alle gesehen, ich bin ein Verbrecher. Mhm. Und bis sich da mal wiederfindest, mhm, das musst du mal durchstehen, bis du mal, und ich meine, ich bin ja so dankbar, dass wir dieses Interview machen dürfen, aber, und diesen Podcast, aber, was ich damals gelernt habe, bei Medien, wenn du jetzt so viele Interviews hintereinander machen musst, ja, und sie schneiden dir dann einzelne Sätze heraus und fügen sie anders zusammen, kommt genau 100% das andere raus, du kannst aber gar nichts machen.
Kein Einfluss los.
Du hast es gesagt.
Ja.
Ja? Und das muss man mal wissen. Und wie gesagt, und das Ganze war dann wirklich extrem unglaublich. Und wie gesagt, und dann die Verzögerung bei den Bohrungen, eine Bohrung hat dann nicht funktioniert und so weiter, ja. Und dann die ganzen Genehmigungsverfahren, ja. Das waren dann 6 Jahre, also irre, einfach irre. Und
dann ist es gelungen, dann ist das warme Wasser gesprudelt und dann hat im Hintergrund hat's die Technik schon gegeben.
Ja. Natürlich hat sich das dann alles noch verfeinert, ja. Und aber das hat es natürlich gegeben, ja, weil danke für das Stichwort. Technik. Wir haben ja in Österreich natürlich sehr gute Ausbildungsstätten, ja, für Gärten und so weiter. Aber was uns zur Gänze fehlt, ist von der Technik her sowas betreiben zu können. Mhm. So ein Hightech-Gerät, ja. Mit einem Wort, ja. Und die Leute musst du wieder vom Ausland holen, mhm, ja. Mhm. Und wie gesagt, bis das dann alles funktioniert hat und so weiter. Also es war schon ein herausfordernder Weg. Aber was dann, wie wir das dann alles gelernt haben und so weiter, aber was dann eigentlich, wenn ich so sagen darf, ich bin überhaupt kein nachtragender Mensch, aber die persönliche Genugtuung war, es ist schlimm genug, aber wie die Ukraine-Krise, der Krieg gekommen ist und die Abhängigkeit von Gas und wie auf einmal alles explodiert ist, bin dann auch von einigen Stellen kritisiert worden, wie ich gesagt habe, von mir aus kann der Putin sein Gas abdrehen, ich brauche es nicht. Mhm. Ja? Und wir waren damals auch ziemlich die Ersten, die was dann angerufen wurden. Wir gehören ja quasi zur gefährdeten oder geschützten Infrastruktur in Österreich, mhm, weil wir komplett autonom auch Lebensmittel produzieren können.
Auch in Krisenzeiten.
Auch in Krisenzeiten. Und da waren wir dann relativ schnell an der ersten Adresse. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt ist dazu. Was glauben Sie, warum wir keine Förderungen bekommen haben für das ganze Projekt? Was schätzen Sie?
Ich kann nicht beantworten.
Ja, es war natürlich politisch nicht gewollt, aber dahin, warum konnte man das uns verwehren, auch EU-Förderungen?
Weil es nur über die Fläche ausgebildet werden?
Nein, es gibt kein Gesetz, wo ich Geothermie für landwirtschaftliche Urproduktion verwenden darf. Mhm. So, und jetzt kommt's. Das war vor über 10 Jahren. Heute ist noch ganz dasselbe. Mhm. Und das ist schon bedenklich, ja, dass man hier nicht Möglichkeiten nützt, wo die Beweise, dass es funktioniert. Ja. Und hier bedarf es sicher ein Umdenken.
Okay. Das hat dann funktioniert und ihr habt ja auch im Anbau in den Glashäusern, geht es ja auch einen besonderen Weg, wenn wir denken an den Pflanzenschutz, an Hummeln und dergleichen mehr. Was kann man dazu sagen?
Ja, Sie sprechen das Thema Biodiversität an.
Ja, wir kommen ja jetzt, ja. Auf das müssen wir jetzt dann im nächsten Schritt.
Genau. Es ist ja so, dass Ich habe zwei Möglichkeiten der Produktion. Ja? Das eine ist mit Pflanzenschutz in ein Gewächs und das andere ist ohne.
Die Mischformen funktionieren nicht.
Nein, die funktionieren einfach nicht, weil sobald ich Insektizide einsetze, sind auch die Nützlinge weg. Mhm. Ja? So, und wir haben uns ganz klar entschieden, es ohne zu machen. Ja?
Mit viel Lehrgeld, oder?
Ja, ja, ich muss sagen, natürlich, aber vor allem ist es dazu, sind zwei Grundvoraussetzungen. Ich meine, die Hummeln, das ist Standard, ganz weltweit. Hummeln zur Bestäubung.
Okay, verwendet jeder, ja, der Massenbauer, weil das super funktioniert, ja, das, von Größe des
genau,
Tieres.
Genau, das ist gesetzt. Ja. Aber anders verhält es sich bei anderen Schädlingen, ja, das jetzt Blattläuse und so weiter sind. Ja. Und da musst du vorbeugend agieren. Das heißt, ich muss vorbeugend, so wie jetzt, wenn das Frühjahr wieder kommt, ich muss schon eine Armee an Nützlingen im Gewächshaus haben. Und wenn die Kollegen von außen kommen, die Schädlinge, dass da wer wartet auf sie. Mhm. Aber die Dosierung ist das Entscheidende. Ich darf auch nicht zu viel Nützlinge haben, da die brauche ich was zum Fressen, sonst knappen sie mir die Blüten an. Ja? Okay. Und damit das alles funktioniert, dieses Zusammenspiel, braucht es unglaublich Menschen mit Fachwissen.
Die haben Sie eingestellt, oder?
Genau. Mhm. Teilweise selbst entwickelt. Wir haben sehr, sehr viel selbst entwickelt in dem Bereich. Ganz junge Menschen, wir haben generell ein junges Team. Und die sind heute wirklich als Experten weit und breit gefragt. Ja? Und wir haben eigentlich bewiesen, dass es ohne geht. Und das Zweite war natürlich, die Geothermie ist nicht nur ein super Energiebringer, vor allem ich belaste damit ja nicht die Umwelt. Ja. Also wir verbrauchen keinen einzigen Liter.
Der geht wieder zurück.
Geht zurück. Und wir ziehen ja nur die Wärme raus. Und mit dieser Wärme heizen wir unsere Pufferdacke auf und beheizen das Gewächshaus. So. Und das heißt, wir steuern auch das Raumklima, dass es nicht zu feucht wird, ohne dass ich die Umwelt belaste. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe auch keine Pilzinfektion.
Okay.
Ja? Mhm. Und das zusammen ermöglicht dann, dass ich auch, und wenn ich die Ware dann vollreif ernte und die richtigen Sorten habe und die Menschen, die was das machen, sorgfältig tun, dann erreiche ich das, was wir erreicht haben, die geschmackvollsten Tomaten Österreichs. Mhm.
Mhm. Wo stehen wir heute in der Produktpalette? Ihr seid sehr breit aufgestellt, also bis zum Kräuterbereich. Ich habe es in der Einleitung gesagt, 3 Millionen Menschen täglich. Das heißt, ihr seid einer der größten Player in Österreich, oder?
In unserem Bereich sind wir einer der größten Player. Ich mag das nicht so groß oder klein, es sind alle gleich wichtig, aber es stimmt natürlich. Ja. Aber es beruht eigentlich alles auf derselben Philosophie.
Ja, also, es ganzheitlich zu denken.
Ja, genau.
Und jetzt möchte ich wieder zum Beginn ein bisschen kommen, auf den Birnenbaum und das Summen.
Ja.
Be Wild, ein Projekt, also ihr habt ein Humusprojekt laufen, ihr habt Bildungsprojekte laufen und ihr habt auch das Be Wild-Projekt. Vielleicht gehen wir auf das ein bisschen ein, da dürfen wir ja auch dankenswerterweise unsere fachliche Expertise, meine Kollegen, einbringen.
Ja, diesen Dank kann ich vorab einmal nur zurückgeben, weil ohne Sie wäre Be Wild nicht das, was es ist, in der Sicherheit, ohne Ihre Expertise und ohne die Forschung und die Wissenschaft. Aber wie kommt es zu Be Wild? Be Wild ist eigentlich eine Überlegung von mir, die was auch aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist. Und was ist diese Notwendigkeit? Ich habe einfach feststellen müssen, dass sehr viele Menschen in den urbanen Räumen, in ganzen großen Städten, natürlich haben die nicht mehr zu dem Bezug, ja, was ist Lebensmittel, was ist Lebensraum, es ist immer alles verfügbar. Und die leben großteils schon in ihrer eigenen Welt und das ist nicht negativ jetzt.
Ja.
Und wenn sie rauskommen auf Urlaub, soll die Natur intakt sein und alles toll. Ja. und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, ja, habe ich eben versucht, die Thematik der Notwendigkeit, dass wir alle was tun, auch die Gesellschaft, das in die Städte zu tragen. Ja. Und dann war das eben, wie gesagt, Ende 2017, denke ich mir, was für uns sowieso unerlässlich ist, ja, Biodiversität, Bienen, Wildbienen, Honigbienen, weil ohne den hätten wir 70-80% unserer Produkte nicht, weltweit nicht. Ja. Also für uns ist das selbstverständlich, aber die Biene kennt man auch sonst, ja, ja. Und die ist wichtig, es gibt 100.000 Organisationen, alle nützlich, alles was gemacht wird. Das Thema Biene kennt man. Okay, jetzt nehme ich mir das Thema Biene. Und auf der Biene, die Biene soll mir was transportieren. Ja? Und dann habe ich mir so, in den großen Städten ist überall dasselbe, man kennt die Speckgürtel rundherum. Ja? Und damals war es eben so, mit, ja, ist heute noch die Gärten, 100 Millionen von Gärten und super kahlgeschoren, die meisten Rasenroboter und Co. Und denke ich mir, und die Kinder sehr wenig Berührung schon mit der Natur und so weiter. Und dann denke ich mir, wenn ich es schaffen würde, theoretisch in diese Gärten einen Quadratmeter Bienenweide hinzubekommen. Hm. Und die Kinder sehen dann, was da wächst und so weiter. Was tut sich da? Was fleucht denn da? So wie bei mir und dem Birnbaum. Und dann bekommen die ja Verständnis. Ja. Und ja, so habe ich mir das Projekt ausgedacht und du brauchst auch ein Transportmittel für die Idee. Und da habe ich gedacht, na, dann nehme ich unsere Bieräpfel. Ja, die nehme ich als Transportmittel und hänge da die Botschaft auf. Ja. Weil da bin ich in ganz Österreich, da bin ich draußen.
Also ich schreibe es dazu.
Genau, mit Einleger und so weiter. Ja. Und so habe ich begonnen, das Projekt aufzubauen. Und es ist uns dann tatsächlich gelungen, ja, in kürzester Zeit, mit unseren Botschaftern auch gemeinsam, aber dass dann 1,5 Millionen Samensäckchen, die, was ich sehe, die Kärntner Saatbau gemeinsam entwickelt haben, da haben wir ihre Expertise herangezogen, dass wir die sind in Österreich abgezogen worden von uns, verteilt worden. Und das war ein riesen Anfangserfolg. Und auf das hat sich dann weiter begonnen, Bewald zu entwickeln.
Wo stehen wir hier heute? Ja. Also es gibt Botschafter im Bewald-Projekt, wenn ich den Vettel erwähnen darf vielleicht. Der Franco Foda hat mitgearbeitet, gratis.
Ja, also wir haben, Sie haben schon gesprochen, Sebastian Vettel, Franco Foda, Andreas Cavillier, Sting, Elena Garanger, also wir haben wahnsinnig viele. Und die sind wirklich alle gratis, ich könnte mir die in keiner Art und Weise finanziell leisten. Aber wie komme ich zu diesen Botschaftern? Das ist ja die andere Geschichte. Ja, ja. Kleiner Bauer, Landwirt, wie kommt man zu den Menschen? Und da war eben das Glück, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, relativ früh, dann haben wir wieder einen Kontakt verloren, der was eigentlich aus der Formel 1 kommt, der Philipp Berkeschi. Und ein unglaublicher Netzwerker und dann war dann auch Geschäftsführer am Red Bull Ring und habe dann über die Medien mitbekommen, dass er den verlässt, ja, und dann habe ich ihn angerufen. Habe ich ihn angerufen und sagte, was willst denn du von mir? und dem hat sie dann tatsächlich gesagt, Philipp, bitte lach mich nicht aus, aber ich möchte mit dir die Welt retten. Hat er gesagt, das hat doch keiner gesagt.
Das klingt schon wieder so schräg.
Ja, das ist schon wieder so schräg. Ja, erstens einmal Formel 1 und ich, ja, also allein das Thema. Und steigt dann tatsächlich ein bei mir als Marketingleiter.
Okay.
Und er kennt natürlich unglaubliche Menschen. Ja, das ist Abelian, zum Beispiel Sebastian Vettel, kennt das jetzt sein 15. Lebensjahr. Ja, und dann und rufen dann an und wie die beiden Rennen waren, 2020, Corona-Krise und Lockdown und wie auch immer. Und ist dann aber trotzdem mit seinem VW-Bus alleine runtergefahren zu mir nach Blume in der Gemüsewelt. Und ich sagte, eine Stunde hatte Zeit und dann war er 6 Stunden da.
Okay.
Ja? Und so waren sie alle bei mir und bei uns. Alle unsere Botschafter und tragen das mit, weil sie sagen, ja, wir betreiben kein Greenwashing. Ja. Warum ist mir das auch so wichtig? Wie gesagt, dass sie mit an Bord sind, das gibt's bei uns nicht. Ja? Und das spüren die auch. Ja? Und sie sind natürlich Stimmen, die was gehört werden. Ja? Und so haben wir diese Basis aufgebaut.
Darf man vielleicht zu 1 zu 10 was sagen? Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt erwähnen, weil wir die Flächen jetzt einmal mitnehmen müssen, wie viel ihr schon erreicht habt.
Genau. Und wie gesagt, und aus diesem Bereich, ja, habe ich dann ein weiteres Modell entwickelt. Ich bin Landwirt. Wir müssen ja in Zukunft im Kreislaufdenken alles abbilden. Wir müssen alles abbilden und da fehlt, also wie gesagt, dass wir unsere Umwelt erhalten, das Klima werden wir so schnell nicht verändern können, aber dass wir unsere Umwelt erhalten, unsere Natur erhalten und dass alle Gesellschaftsschichten eingebettet sind und dass wir unsere Lebensmittelproduktion sicherstellen. Und das alles in einem zusammenzufassen, braucht es einfach neue Modelle. Und ich rede eben jetzt bei uns in Obst- und Gemüsebereich. Und da bin ich hergegangen, habe ich gedacht, okay, ich möchte pro 10 Hektar Produktionsfläche 1 Hektar Biodiversitätsflächen machen. Mhm. Mit allen Vorteilen und Nachteilen, was das hat. Ja, Nachteilen für ein Landwirt ist klar, wenn ich sonst eine große Ackerfläche habe, um Kartoffeln zu nehmen, ja, und da gibt es ja tatsächlich Felder 40, 50, 100 Hektar, auf einen Schlag im Machfeld, ja. Und auf einmal habe ich dann 100 Hektar, 10 Hektar Bienenweiden drinnen. Ist das ja störend in der Arbeitsweise. Mhm. Und das Zweite ist, ich muss es anders behandeln, ich muss das Make-up und alle, die Bauern sind ja gar nicht eingerichtet drauf.
Ja, genau.
Ja. Also die hatten da nicht unbedingt eine Riesenfreude damit, ja. Und habe ich gesagt, aber ich möchte das unbedingt machen. Auch dieses Kartoffelprojekt im Machfeld. Das Machfeld nennt man ja, und ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, die Biodiversitätswüste Österreichs, weil eben durch die Monokulturen eben ganz wenig Biodiversität da ist. Mhm. Und ja, und habe dann die Bauern überreden können, dass sie das mitmachen. Natürlich, dass man ihnen das bezahlt. Und klar, wie sie soll das anders, und das gut bezahlt. Und mir war eigentlich schon klar, was passiert. Ja? Und die Sparer hat gesagt, ja, wir sehen uns das mal an, ja, aber so über gewisse andere Erhöhungen, so wollen wir lieber nichts wissen. Und so, und dann habe ich das für mich also eben auch vorfinanziert, das ganze Projekt. Und ein Jahr später, sprich Folgejahr im Frühjahr, sind die Bauern gekommen und gesagt, am Anfang, wir wollen die Fläche verdoppelt.
Die Biodiversitätsfläche.
Ja, die Biodiversitätsfläche. Und natürlich auch die Kartoffelfläche dazu.
Okay.
Statt 140 Hektar 280.
Es ist insgesamt gut rechnet. Und zweitens?
Zweitens, wir haben wesentlich weniger Probleme. Wir haben viel weniger Kartoffelkäfer und. Na. Ja? Auf diesen Biodiversitätsflächen kommen sofort die Natur zurück, die Nützlinge. Ja. Und das hat schon Sinn, warum die alle 1,5 bis 1,5 Kilometer auseinander sind. Weil das ist genau dieser Radius, was sie brauchen, damit sie sich verbinden. Weil sonst wird es ihnen so gehen, wie die Habsburger sind da rausgestorben. Und so baust du in einer Region Biodiversität auf. Ja. Und wissen Sie, was das Interessante war? Wir haben ja 140 Hektar Produktion gehabt vor Kartoffeln. Dann waren es um 14 Hektar weniger, 126.
Der Ertrag war nicht
stimmt. Die gleiche. Mhm. Mhm. So, und jetzt kommt es noch anders.
Konsumentenverbindung, oder?
Ja. Diese Biodiversitätsflächen, ich kann die nicht alle selbst bezahlen, ja. Bis jetzt haben wir es gemacht, aber haben wir uns was überlegen müssen, wie kann man die Gesellschaft mit einbinden? Und da ist die wunderbare Idee entstanden, auch von Philipp Berkeschi, die digitale Bienenweide. Das heißt, digital kann man heute auf Beweid einen, zum Beispiel einen Hummelsnack, um 1 Euro einen Quadratmeter Biodiversitätsfläche schützen. Bekommst sofort das Zertifikat mit den Koordinationsdaten, kannst du hinfahren, kannst du das anschauen. So, wo landest du?
Am Betrieb.
Genau. So, und dann siehst du, wie die Lebensmittel produzieren. Ja? Und so hängen wir diese Bereiche zusammen. So hängen wir das zusammen. So, und was jetzt noch ganz ein entscheidender Punkt ist, und da bin ich auch Ihren Wissenschaftlern sehr dankbar, Dr. Krautz und so weiter, wir das Thema durch die Klimaveränderung, Katastrophen, die werden mehr. Und wir wissen alle, wenn wir einen gesunden Boden haben, dann ist das nicht nur wahnsinnig gut für die Produkte und für uns, und CO2-Einspeicherung. Und ich habe ja ein Lieblingsbeispiel. Mir sind alle Tiere und die Bienen wichtig, aber ich habe auch einen ganz, ganz einen persönlichen Freund.
Und der ist?
Der, was mich absolut imponiert, ist der Regenwurm.
Okay.
Ja. Aus 2 Gründen. Der Regenwurm, was er zu sich nimmt, produziert 1:1 Humus. Und das Zweite, was mich noch mehr fasziniert, ist sein Hobby. So bezeichne ich das. Weil der Regenwurm bohrt 2 bis 3 Meter tiefe Löcher im Boden. So, leider ist es vielfach so, dass durch intensivste Bewirtschaftung und Monokulturen und so weiter wir auf pro Hektar im Ackerbau vor allem leider nur ca. 15.000 Regenwürmer haben. Das ist relativ wenig. Mhm. Und wenn 15.000 dieses Hobby machen, sind das ein paar Einstiche. In Biodiversitätsböden oder richtig aufgebauten Böden haben wir ca. 5 Millionen. Mhm. Und wenn 5 Millionen Kollegen die Löcher machen,
das Wasser.
Dann tut sich da was. Mhm. Dann habe ich ein Nudelsieb und einen Schwamm. So, und jetzt kommen die Starkregenereignisse. Kommen in kürzester Zeit 100 Liter von oben. Mhm. In Böden, die was extrem beansprucht sind, kann man von den 100 Liter 80 schließend endlich in ein Park in ein Rückhaltebecken. Wenn sie richtigen Böden sind, ist umgekehrt. Mhm. So, wir reden alle von Hochwasserschutz, Katastrophenschutz, müssen wir erhöhen, Trockenperioden und so weiter. Und da sehe ich auch einen unglaublichen Hebel in der Zukunft, damit wir Dürreperioden oder auch Hochwasserschutz in der Fläche betreiben können. Mhm. Und das müssen wir aber den Menschen, das müssen wir den Menschen verständlich machen auch. Darum müssen wir sie über die Produkte und über Beweilt zu die Flächen bringen. Dann kannst du ihnen das erklären, weil im Prinzip sind es dann auf dem Lebensmittel pro Kilo nur einige Cent. Mhm. Im Durchschnitt 4 bis 5 Cent. Mhm. Was in Summe das Gesamtpaket mehr kostet. Für das, dass wir unseren Lebensraum erhalten. Und da sehe ich einen unglaublichen Zukunftshebel.
Okay.
Und da bin ich auch über jegliche, sowieso in Summe für das Projekt, aber über jegliche Unterstützung dankbar und glaube ich, da kommt auf die Landwirtschaft noch ganz eine andere Aufgabe zu. Wir sind nicht nur Landschaftspfleger.
Ja.
Wir sind Sicherstellung der Lebensmittelproduktion, aber wir sind auch Umweltschützer und Katastrophenschützer für die Allgemeinheit. Mhm. Das ist ein ganz anderer Aspekt noch dazu. Da ist aber noch viel zu wenig Bewusstsein da in der Gesellschaft, aber auch in der Bauernschaft selbst, mhm. in vielen mhm. Bereichen.
Wir müssen jetzt schon ein bisschen zum Schluss kommen. Wir haben heute für Jugend im Saal gehabt. Und was sind so Ihre Aussagen, Ihre Tipps? Sie brauchen das nicht kopieren, was Sie gemacht haben und Ihnen ist einiges zugefallen und Sie haben die richtigen Türen geöffnet. Aber was sind so die Grundsätze, die Sie den Jugendlichen mitgeben möchten auf ihrem Lebensweg? Wie kann man glücklich werden, erfolgreich sein? Wie kriegt man Dank zurück? Wo kriegt man die Energie her?
Das ist eine ganz gute Frage in der heutigen Zeit. wo die Jugend ja mit Informationen geflutet wird. Und ich glaube, das Entscheidende ist einmal, dass sie in sich selbst hineinhören. Das ist einmal ganz entscheidend, in sich selbst hineinzuhören, wer bin ich, wie bin ich und was will ich. Das glaube ich einmal, damit ich für mich selbst einmal feststellen kann, okay, so, und dann...
Wann war das bei Ihnen der Fall?
Naja.
Haben Sie das, die Phase gehabt?
Die habe ich natürlich gehabt, ja.
Beim Staplerfahren oder beim Lastwagenfahren oder beim Heimkommen?
Ja, bei mir war es so eigentlich, bei mir ist dieses Thema gekommen, wie ich von meinem Betrieb rausgekommen bin.
Okay. Ja, also was anderes zu sehen.
Genau, also das wie ich erstmalig in die Teppichbodenfabrik gekommen bin, als Hilfsarbeiter, ja, habe ich einfach ganz andere Dinge wahrgenommen, wie denken diese Menschen dort, wie handeln wir. Und in vielen Bereichen, und dann habe ich mich selbst einmal gefragt, ja, natürlich die Russland-Sache und so weiter, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Ja, und wie gesagt, und,
das ist der erste Punkt. Also einmal, wer bin ich, was will ich?
Genau, das ist einmal ganz wichtig. Ich muss das einmal unabhängig, was rundherum um mich ist. Das ist einmal wichtig. Das zweite ist, wenn ich das für mich beantworten kann, dann sehe ich mir an, wo stehe ich gerade? Wie sieht das um mich herum aus? Wie sieht das auf was stehe ich? Wie sieht das Umfeld aus? Passt das für mich dazu? Oder was kann ich verändern? Und dann ist das Dritte, und dann kommt, was will ich?
Ein Ziel?
Ein Ziel. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ein Ziel setzt. Und dann muss man auf das Ziel glauben. 100% glauben.
Aber es muss ein realistisches Ziel
natürlich
sein. Sie
natürlich.
Haben vorher gesagt, Plan B ist auch ab und zu noch notwendig.
Aber natürlich, ja, das ist dann die sogenannte Vorsicht dazu. Aber ich muss hundertprozentig an mein Ziel glauben. Weil wenn ich an mein Ziel nicht glaube, kommt bei den ersten Schwierigkeiten, das erreiche ich eh nicht. Ja, und ich biege ab. Und was ich auch lernen durfte, lernen tut man nur aus Niederlagen, niemals aus Erfolgen. Und was heute die Jugend für einen immensen Vorteil hat, dass die Welt ist offen, sprichwörtlich in allen Bereichen. Es sind unglaubliche Chancen da und sie werden benötigt. Sie werden benötigt. Und dieses Benötigen brauche ich jetzt nur kombinieren, will ich den Bereich oder will ich den?
Ja? Und mit einer guten Idee.
Genau. Und kreativ sein.
Wie wichtig ist das Umfeld? Partner?
Es ist natürlich, ja, wie gesagt, das beginnt, wenn ich mich selbst hinterfrage, wer bin ich? Es gibt natürlich Dinge, wo man dann sagt, ja, eigentlich bin ich anders, eigentlich passe ich da gar nicht hinein. Da muss ich einen anderen Weg gehen. Ja? Und wenn er 100-mal so programmiert ist, dass da hinein müsste, das bringt nichts. Ja? Weil der Mensch wird selbst nicht glücklich und das, was er tut, wird nicht gut. Und das war bei mir, ich muss sagen, Gott sei Dank, muss ich sagen, hat es ihm so ergeben, dass ich diesen dann irgendwie meinen eigenen Weg gehen durfte. Ja, es hat dann bei mir de facto keine Muster gegeben. Ja, also das alles, wo ich reingegangen bin, es war zwar alles da, aber alle haben es irgendwie anders gemacht. Und ich habe genau diese Brösel, die was da am Boden gelegen sind, ja, die was man halt so nachts am runter aufgesammelt und habe daraus meine Konzepte geschmiedet.
Wie wichtig ist sozusagen das Herz dabei zu haben?
Entscheidend. Entscheidend, weil der Gedanke und das Denken ist das eine. Und das sprichwörtliche Herz und Bauchgefühl ist das zweite. Und das Entscheidende ist das Herz und das Bauchgefühl. Nicht der Gedanke. Weil man kann gewisse Gedanken haben und sagen, das wäre rationell richtig. Nur wenn es da unten noch passt, ist es falsch.
Und ist es nicht auch am Markt wichtig, das Herz zu erwischen beim Kunden? Und das nicht nur auf der Gedankenwelt zu bleiben?
Ja, da sprechen Sie ganz was Entscheidendes an. Letztendlich entscheiden noch immer Menschen, was eingekauft werden. Und darum ist es wichtig, immer in allen Tonen, bei allen Produkten, den Mensch zu sehen. Mhm. Ja? Und ihm davon zu überzeugen. Und das geht einfach mit der Natürlichkeit, mit der Herzlichkeit, mit der Ehrlichkeit am einfachsten. Mhm. Und das ist auch die menschliche Nachhaltigkeit.
Okay.
Für mich.
Das waren schöne Schlussworte, würde ich sagen. Danke vielmals für das Gespräch. Sie haben uns auf eine Reise mitgenommen, was Sie alles aufgebaut haben, in Ihre Denkweise. Und ich glaube, es ist sehr viel Wertvolles dabei zum Weiterdenken. Und genau das ist das Ziel unseres Podcasts. Danke vielmals.
Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Danke.
Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir haben sehr viele wertvolle Themen schon bearbeitet und wir bleiben dran. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.